Buch und Kekse, der Branchenpodcast für digitale Buchmenschen.
Das ist ja ein Metathema sozusagen, ja, das über viele Branchen geht, weil es einfach die Richtung der Entwicklung ist, die Digitalisierung vorantreibt.
Hallo liebe Buchmenschen, hallo Katharina.
Hallo Patricia, ich grüße dich. Guck mal, ich habe Kekse gebacken, magst du einen?
Oh, die sind ja super. Haben die irgendwie Nüsse drin oder so?
Nein, ich weiß doch, dass du gar keine Nüsse verträgst und außerdem habe ich dir deine Lieblingsschokolade eingebacken.
Oh, nur für mich?
Ja, natürlich, cool. Nur
danke
für
schön,
dich.
Dankeschön.
Bitteschön, greif zu.
Das passt auch irgendwie genau zu unserem Thema, wahrscheinlich hast du dir das dabei gedacht. Weil wir uns das Thema Personalisierung vorgenommen haben und dieser Keks ist definitiv personalisiert für mich.
Genau, der ist nur für dich gebacken.
Lecker.
Ja, du hast dich auch schon vor einigen Tagen mit dem Thema Personalisierung sehr intensiv beschäftigt. Du warst nämlich auf der IBO-Konferenz in München und hast dort ein paar Stimmen eingesammelt zum Thema
Personalisierung. Der Titel war eigentlich Produktentwicklung und Vermarktung für die Generation Netflix. Und da war vor allem eben Personalisierung ein wichtiges Thema.
Mhm.
Ich habe allen dieselbe Frage gestellt. Warum ist Personalisierung ein wichtiges Thema für die Buchbranche?
Ah, deswegen auch das Zitat am Anfang dieser Folge. Jetzt wissen wir nämlich auch, was der gute Herr damit gemeint hat. Wen hast du denn da alles befragt?
Also das war Ralf Wiesemeyer, aber ich habe noch ganz viele andere tolle Experten bekommen vors Mikro. Zum Beispiel aus dem Verlag, auch von einem Institut, das Meinungsforschungen einholt und ganz viele andere. Von dem her, ich werde die dann immer wieder erwähnen und dann können wir die auch mal durchdiskutieren.
Das klingt total gut. Ich bin schon sehr gespannt, was die dir alles erzählt haben. Ich finde es ja spannend, dass sich die Buchbranche auf einer IBO-Konferenz mit dem Thema beschäftigt. Jetzt ist aber natürlich schade, dass es sich wieder um ein rein digitales Thema zu handeln scheint. Also IBO-Konferenz impliziert ja, dass es nur wieder für Leute gedacht ist, die sich mit digitaler Distribution auseinandersetzen. Meinst du denn, es ist eigentlich ein Thema für die komplette Buchbranche?
Definitiv. Das sieht man dann auch, wenn man so die Argumente oder warum das relevant ist, betrachtet, weil das ist ja was, erstens mal, was in mehreren Branchen schon stattfindet und natürlich jetzt auch die Buchbranche betrifft und zum anderen, was einfach ein komplettes Mindset ist oder eine komplette neue Struktur oder neues Denken ist, das natürlich auch für Printbücher oder generell Inhalte relevant wird.
Ach so, also gar nicht nur für Marketing und Empfehlungsalgorithmen. Nutzer, die dieses Buch gekauft haben, das du auch gekauft haben auch dieses Buch gekauft. Deswegen wird es dir wahrscheinlich auch gefallen, sondern tatsächlich auch der Inhalt des Buches.
Genau, also das sind so die großen zwei Aspekte. Wichtig ist nochmal auch zu verstehen, dass es eben eine gesamte Entwicklung ist, dass es sozusagen gesellschaftlicher Wandel ist, der über die Digitalisierung natürlich befördert wird. Und da fand ich es auch sehr spannend, dass sehr unterschiedliche Argumente auch genannt werden, warum die Buchbranche sich jetzt eben mit Personalisierung auch beschäftigen sollte oder warum es wichtig wird. Zum Beispiel Nicole Boske.
Ist ja auch alles ein Jetzt-Bild. Also wenn die neue Generation der Kinder fast nur noch mit personalisierten Büchern aufwachsen würde und sie immer ihren Namen im Buch sehen, würde sie es wahrscheinlich unglaublich irritieren, wenn sie plötzlich von Hans lesen, anstatt von sich selber, auch als Erwachsene. Also mal gucken, was die Zukunft tatsächlich bringt und wo es hingeht.
Super Zitat. Nicole bringt es tatsächlich nochmal überspitzt auf den Punkt. Weil, wenn das jetzt wirklich so der Fall ist, dass eine Generation nur mehr personalisierte Inhalte oder dann auch eben personalisierte Empfehlungen hat, dann entwickelt sich so eine Erwartungshaltung.
Dass alles auf mich persönlich zugeschnitten ist, dass alles meinen individuellen Bedürfnissen folgt, dass ich nicht nur meine Klamotten mir selber zusammenstellen kann, ich designe meine Schuhe, sondern dass eben auch alles, was ich an Medien konsumiere, meinen Bedürfnissen entspricht.
Und jetzt haben wir das Problem, wenn die Buchbranche da nicht schnell genug reagiert, was passiert dann?
Dann sind wir mal wieder vor der großen Gruppe der Nichtleser und wissen nicht, wie wir sie erreichen können.
Und dann verlieren wir sie letztendlich.
Ja, weil wir sie nie für uns gewinnen konnten, weil wir ihnen nicht das bieten, was sie eigentlich möchten.
Nicht nur, dass wir sie nicht ansprechen, sondern wir haben ja dann auch negative Erfahrungen, weil das haben auch alle, die ich befragt habe, bestätigt, dass wenn man heute schon über die Suche oder wie auch immer nicht personalisiert oder wirklich so angesprochen wird, dass es passt, dann hat das ein negatives Kundenerlebnis und das führt dann zu Frustration.
Also wenn ich in einem Webshop nach einem Krimi suche und mir werden nur Liebesromane vorgeschlagen, dann bin ich natürlich nach 2 Seiten Suchergebnissen total frustriert und breche das Ganze ab. Und wenn ich nicht auf den ersten Blick erkennen kann, ob der Inhalt des Buches in der Verpackung, in der es präsentiert wird, zu mir passt, auch dann bin ich natürlich total schnell frustriert, egal ob ich das im Buchhandel oder im Webshop mache.
Das ist natürlich eine große Herausforderung, weil das fordert natürlich Umdenken von der gesamten Branche oder wie auch Norbert Barnikel dann gesagt hat, auch immer wieder Iteration und natürlich dann auch Kosten.
Nur mit Prozessen umstellen wird es nicht sein, sondern man wird einfach immer mehr auf Daten hören müssen. Man muss weg von dem Bauchgefühl.
Ja, das, was er jetzt gerade gesagt hat, ist ja generell nicht nur im Hinblick auf die Personalisierung, sondern auf die komplette Vermarktungskette in der Buchbranche gesehen ein großes Problem, das wir immer wieder haben. Entweder wir haben Daten und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, um die Kunden zu erreichen, oder wir haben noch nicht mal Daten oder sie sind so inkonsistent, dass wir auch nichts damit anfangen können. Und ich glaube, da sind wir einfach die letzten Jahre in so einer auf so einer Wolke der Glückseligkeit geschwebt, weil Leser sind Leser, bleiben Leser, kommen immer wieder zu uns zurück, geben uns immer wieder eine Chance, neue Bücher zu entdecken, die wir ihnen anbieten. Und das hat irgendwie so ein Geben und Nehmen stattgefunden, mit dem wir alle irgendwie gut klarkamen. Und jetzt so in den letzten Jahren zeigt sich immer mehr, dass das einfach nicht mehr reicht. Und jetzt auf einmal wird so nach und nach erkannt, okay, wir brauchen andere Methoden, um wieder Leser zu uns zurückzuholen oder sie an uns längerfristig zu binden. Und deswegen finde ich ganz gut, dass er auch diese Einschätzung teilt.
Und dass das eben dann auch wieder ein langwieriger Prozess sein kann. Also muss nicht sein. Im besten Fall haben wir ihn ganz schnell. Aber es ist auf alle Fälle ein sehr aufwendiger Prozess. Und der geht auch tiefer, als jetzt einfach nur zu sagen, man passt jetzt einfach die Schlagworte an, sondern es ist wirklich ein komplettes Umdenken, dass man nicht nur die Prozesse umstellt, sondern wirklich auch sagt, man muss seinen Kunden kennen. Diese Customer Centricity, die auch ein großes Thema war, es spielt da natürlich sehr stark mit rein.
Also ein Thema auf der Konferenz.
Mhm. Was Norbert noch erzählt hat, was ich auch einen sehr wichtigen Grund finde, warum sich die Branche dem ganzen Thema annehmen soll, ist, dass man einfach der ganzen Masse von Titeln bei uns in der Buchbranche irgendwann auch nicht mehr Herr werden kann. Also wir merken ja auch wenn es eigentlich nur immer eine sehr große Spitze ist, die man sichtbar hält, haben wir aber trotzdem eine sehr hohe Anzahl an Neuerscheinungen. Und natürlich kann man sagen, ja, zum Beispiel im Buchhandel präsentiert man nur einen Mini-Teil, aber es ist sinnvoll, über Algorithmen oder personalisierte Empfehlungen eine größere Masse anzubieten. Wie siehst du das?
Naja, generell kämpfen wir ja alle damit, dass es viel zu viele Neuerscheinungen gibt und wir kämpfen alle damit, dass es immer mehr Neuerscheinungen gibt und wir uns selber so stark auch selbst Konkurrenz machen. Also allein wenn ein Verlag mehrere Krimis im gleichen sehr spitzen Genre zum etwa gleichen Zeitpunkt rausbringt, kannibalisiert sich das zum Teil ja schon im eigenen Verlag. Und wenn man dann branchenübergreifend drängt, helfen wir uns alle nicht wirklich durch die große Konkurrenz. Klar, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber in dieser Masse muss jemand, der nicht gepusht wird mit BKZ, nicht gepusht wird mit der großen Marketingkampagne, nicht gepusht wird mit der großen Pressereise und so weiter, der muss einfach untergehen, weil er einfach nicht gefunden wird. Und wenn wir uns stärker darauf konzentrieren sollten, dass das Buch zum Leser findet, indem wir überhaupt wissen, welcher Leser dieses Buch möchte, hätten wir, glaube ich, viel mehr Chancen, uns in diesem hart umkämpften Markt zu behaupten.
Und auch aus Kundensicht ist es ja notwendig, solche Filter zu setzen, weil eben genau diese negative Erfahrung, dass man dann immer Titel vorgesetzt bekommt, die halt einfach, weil sie WKZ bezahlt wurden oder sonstiges, das ist ja auch keine schöne User Experience. Und da fand ich dann auch interessant, dass Hermann Eckel vorgeschlagen hat, dass man sozusagen so ein Shop-Dashboard auch baut.
weitergehend als das, was jetzt in den großen Shops, ob es nun eben die Shops der Todino Allianz sind mit Thalia und Co. oder eben Amazon oder wie sie alle heißen, das ist ja immer noch recht generisch, so wie gesagt. Also Kunden, die das gekauft haben, auch das gekauft. Ja, okay, ich habe da auch schon Funde gemacht, aber wenn das noch viel stärker auf meine Vorlieben zugeschnitten wäre oder wenn ich noch stärker Einstellungen vornehmen könnte, dass ich mir quasi wie so eine Art Shop-Dashboard baue, wie im Softwarebereich und sage, okay, ich möchte auf jeden Fall auf der Startseite nur die und die Rubriken angezeigt bekommen, dann wäre das total hilfreich.
Das ist eigentlich schon mal so ein ganz interessanter Ansatz, dass man sagt, der Leser bestimmt, was einem präsentiert wird. Also zum Teil, man kann das ja natürlich auch kombinieren, dass man sagt, man hat so seine Dashboard-Eingaben und dann hat man nochmal die Lesegewohnheiten oder die Klickgewohnheiten und dann vielleicht Buchhändlerempfehlungen. Dann ist halt natürlich die Frage, nach welchen Kriterien geht man? Also was würde man in so einem Dashboard auch einstellen? Also ist es einfach nur ein Genre, das abgefragt wird? Dann sind wir recht schnell. Aber das kann man natürlich viel granularer machen.
Ach so, ja klar. Man kann ja seine Lesegewohnheit auch darüber definieren. Lese ich gerne Paperback? Lese ich gerne Taschenbuch? Lese ich gerne auf dem E-Reader? Welche Haptik habe ich generell gerne? Wenn man jetzt die Vorteile vom E-Reader wieder aufs Buch überträgt, welche Schriftgröße hätte ich gerne, welchen Preis, vom Preis runterskaliert wieder, welches Papier kriege ich, vielleicht sogar, wie sieht das Cover aus? Nicht, dass man sich das Buch nach dem Cover aussucht, sondern man sucht sich das Cover nach dem Buch aus. Ich möchte den und den Stoff lesen und das möchte ich verpackt mit diesem Cover oder mit jedem Cover. Und dann fällt diese leidige Diskussion weg, ob das Buch sich deswegen nicht verkauft hat, weil das Cover doof war.
Macht das nicht auch Netflix, dass sie die Filme mit unterschiedlichen Titelbildern oder
zum Teil, ja,
Covers anbietet, je nachdem, was triggert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Vampire Diaries geguckt habe, dann wird es anders präsentiert, die nächste Folge, die mir vorgeschlagen wird, als wenn ich Breaking Bad geguckt habe.
Das weiß ich nicht. Das wäre mal interessant rauszufinden.
Und so könnte man das natürlich auch im Shop machen, dass man, oder wo auch immer, Webseite, dass man die Präsentation auch daraufhin anpasst.
Das wäre ja großartig. Dann gehe ich in den Shop, sage, was ich gerne lese, sage, wie es verpackt sein soll, mit welchem Cover und vielleicht sogar, welche Figuren ich gerne hätte. Also sind das zum Beispiel, wenn ich jetzt an Liebesromane denke, hätte ich lieber ein heterosexuelles Pärchen aus Sicht der Frau geschrieben oder hätte ich gerne ein homosexuelles Pärchen aus Sicht des einen Mannes geschrieben. Das wäre dann so meines Erachtens die nächste Stufe, was auch die Personalisierung des Inhalts angeht.
Also genau, das ist sozusagen die Filter setzen, was dir vorgezeigt wird. Und das andere wäre vielleicht nochmal das in Bezug auf das Cover, wie dir das vorgesetzt wird. Also zeigt es dir auch immer dieselben Informationen oder dasselbe Bild an oder zeigt es dir, ach, Preis ist mir sowieso egal, kann ich gleich mal raus und dann kann ich mir sozusagen das Shop-Layout individuell zusammenstellen. Weil zum Beispiel viele gehen komplett nach dem Klappentext, manche lesen es gar nicht, weil sie einfach nur nach Cover entscheiden.
Und selbst wenn du das wiederum weißt über deine Leser, über deine Kunden, dann könntest du genau darauf ausgerichtet natürlich dann auch wieder die Präsentation deiner Produktideen so variabel ausspielen, dass es den jeweiligen dann so trifft. Die technische Umsetzbarkeit von, sagen wir mal, kriege ich Klappentext 1 oder Klappentext 2, je nach Trigger ausgespielt, die ist ja relativ einfach. Aber ich stelle mir die technische Umsetzbarkeit von personalisierten Inhalten nicht so leicht vor. Was haben denn da die Konferenzteilnehmer so gesagt?
Ein Zitat, was das auch zusammenfasst zum jetzigen Zustand, war von Christian Werner Guggemus.
Die Personalisierung auf Ebene des Marketings ist etwas, was schon allein durch die digitalen Möglichkeiten relativ leicht erreicht werden kann und was wahrscheinlich auch zeitgemäß ist. Die Personalisierung des Inhalts ist aus technologischen Gründen und aus der Verfasstheit des Buchs als ein zusammenhängendes Ganzes schwieriger zu erreichen. Also das wird man vielleicht mit digitalen Ausspielungsformen in den nächsten Jahren mal antesten, aber in der Breite erreichen wird man das noch nicht.
Da muss ich jetzt ein bisschen widersprechen, weil es gibt schon Ansätze, die getestet wurden. Ein Beispiel, das ich auch mit Nicole besprochen habe, waren so ganz klassische Perspektivenwechsel bei Romances. Also die gibt's schon und das wäre dann in der Personalisierung eigentlich dann nur mehr so, dass man zum Beispiel Shades of Grey präsentiert bekommt, je nachdem, ob man lieber die Perspektive des Love Interest oder der weiblichen Protagonistin haben möchte. Und das kann man relativ schnell umsetzen. Ist halt die Frage, ob das schon ein personalisierter Inhalt ist.
Naja, das schreibt ja wahrscheinlich, also jeweils eine Autorin oder vielleicht im besten Falle sogar die gleiche Autorin oder der gleiche Autor. Dann sind das ja mehr oder weniger zwei Bücher und du entscheidest dich für eins von beiden.
Oder der Algorithmus entscheidet für dich, weil er eh schon weiß, dass dich die männliche Perspektive gar nicht interessiert.
Oder gerade die männliche Perspektive interessiert. Und wie könnte man das jetzt aber weiterdenken? Also wenn ich jetzt so meine Erfahrungen aus dem Fanfiction-Bereich zum Beispiel mir überlege, da gab es häufig das sehr interessant zu beobachtende Phänomen, dass man von sehr bekannten entweder Buchserien oder auch Filmserien Protagonisten in Love-Pairings reingesetzt hat, die so im Buch oder im Film oder der Serie nie vorgekommen sind, die auch keinerlei Hinweise hatten, dass da was sein könnte. Aber die Fanfiction-Foren haben sich dann halt einfach zwei Personen rausgepickt, die sie so spannend fanden, die zusammenzusetzen, dass das sich irgendwann so verselbstständigt hat, dass man in der Fangemeinde das mehr oder weniger als gesetzt angesehen hat.
Also da haben sich auch schon Lesegewohnheiten etabliert.
Genau. Also gerade in den Fanfiction-Foren ist ja der Sinn und Zweck, dass man die Figuren einer Welt, einer fiktiven Welt so lieb gewonnen hat, dass man, wenn nicht mehr genug Lesestoff da ist, sich einfach selber welchen schafft. Auf die Art ist ja auch Wattpad entstanden. Es gibt das deutsche Fanfiction-Forum. Die Leute fangen dann einfach an, ihre eigenen Geschichten zu schreiben und sich die Leute so zurecht zu knüpfen, wie sie das selber gerne hätten. Also sie personalisieren sich ihre eigenen Geschichten und schreiben die auf. Und gerade bei Wattpad ist ja auch eins der wesentlichen Elemente, dass die Leser noch während die Story entsteht, die dort geschrieben wird, über ihre Kommentare Einfluss darauf nehmen können, wie diese Geschichte weitergeht. Also die Kommentare, die am häufigsten geliked werden, die nehmen dann bei guten Autorinnen und Autoren Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte. Und das ist natürlich jetzt nicht für den Einzelnen komplett personalisiert, aber doch für eine sehr homogene Gruppe von Leuten mit gleichen Interessen. Und wenn man dieses Prinzip übertragen würde, naja, vielleicht sogar Algorithmus gesteuert, könnten wir da näher in die Richtung kommen, personalisierte Inhalte zu erstellen.
Einfluss nehmen, jetzt einfach, indem man in Austausch mit dem Autor geht, das sehen wir im Self-Publishing auch sehr stark, beziehungsweise machen auch Verlage, gerade im Manga-Bereich, die haben dann immer so eine Umfrage hinten am Band, wo man dann nochmal für die nächste Folge voten kann und
das
so weiter.
Das ist ja super cool. Mhm. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist cool.
Das ist auf alle Fälle ein Thema, wo man aber dann wirklich nochmal eine Grenze zwischen Autor und Leser hat, weil der Autor dann aber nochmal entscheidet, macht er das dann oder auch nicht. Und sich auch entscheiden muss, weil er kann ja nicht alle Wünschen gerecht werden.
Ja.
Das andere wäre dann aber, und das finde ich eigentlich noch näher an diesem Personalisieren, wenn man eine technische Lösung hat, die einfach so viele Varianten oder Variablen bietet, dass man dann wirklich fast schon spielerisch Charaktere zusammenwürfeln kann oder müssen ja nicht Charaktere sein, sondern irgendwelche Parameter dann beeinflussen kann.
Zum also Beispiel wo den Spielort. Wo spielt es? Also in welcher Stadt?
Da hat Nicole ja dann zu bedenken gegeben, dass das sehr komplex werden kann, weil ja an gerade Charakteren beziehungsweise auch natürlich Schauplatz, nicht nur Pronomen dranhängen, sondern auch ganze Welten und Psychologie und so weiter. Aber teilweise gibt's das natürlich schon auch. Das sind eher so Experimente, meistens auch von Universitäten, die das eben versucht haben. Das sind dann eben auch diese Textgeneratoren, die dann mit unterschiedlichen Corpi arbeiten und so weiter. Das kann schon funktionieren. Die Frage ist nur, wie spannend ist das dann noch für den Leser, wenn er so viel Einfluss nehmen kann?
Es ist natürlich die Frage, willst du selber einfach unterhalten werden und willst einfach lesen und genießen oder willst du dich wirklich selbst aktiv beteiligen?
Das und vor allem überraschen lassen.
Ja, also es sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Typen von, sagt man dann noch Leser, wenn du durch Klicken und Entscheiden und selbst aktiv mitwirken an einer Geschichte mitarbeitest, das ist ja dann fast schon halbe Autorenschaft. Also ich meine, wer ist dann am Schluss noch der Autor der Geschichte, wenn du am Anfang selbst entschieden hast, ich möchte jetzt diese Person mit dieser Person an diesem Ort, in welchem Jahr soll es spielen und so weiter. Wer ist dann eigentlich noch der Autor dieser Geschichte? Bist du das? Ist das die KI? Ist das derjenige, der dieses Textsnippet verfasst hat? Das ist hochkomplex, gebe ich Nicole recht. Das ist super spannend, aber hochkomplex.
Bei der Aktivität fällt mir jetzt auch gerade noch was ein. Diese ganzen Choose Your Own Adventure.
Oh, die habe ich geliebt. Oh, die habe ich geliebt als Jugendliche. Ich fand das total großartig. Wer nicht weiß, was Patricia gerade meinte, das waren diese Abenteuerromane, wo man am Anfang eine kleine Einleitung gelesen hat, damit man die Personen kennengelernt hat. Und dann konnte man sich an bestimmten Punkten für den weiteren Verlauf der Geschichte entscheiden, indem man zum Beispiel an einer Weggabelung links oder rechts gegangen ist. Oder wenn man sich entschieden hat, man geht mit seinen Eltern auf einen Ausflug oder mit seinen besten Freunden ins Feriencamp. Und dann hat die Geschichte immer andere Verläufe genommen, je nachdem, wie man sich entschieden hat, bis es dann am Ende zu einer Auflösung kam. Und man konnte quasi einen Roman 3, 4 oder je nach Umfang sogar 5-mal auf unterschiedliche Art und Weise lesen.
Das ist total spannend. Und das wird tatsächlich schon umgesetzt im Computerspielen.
Ja, also klar.
Gerade vor allem die, die storylastig sind, die auch in Bezug auf, es gibt dann ein gutes und ein schlechtes Ende oder eine andere Charakterentwicklung. Ich glaube, Dragon Age habe ich da mal gespielt. Da war das wirklich so, je nachdem, wie du deine Dialoge steuerst oder welche Antworten du gibst, je nachdem hast du dann andere Verbündete und je nachdem wird es auch anders dann enden.
Aber ich denke schon, dass, also nicht alle Gamer, weil man kann ja auch die Computerspiele in so Genres einteilen und die Storylastigen, die kann man auch gut mit einem Buch abholen. Weil wenn ich jetzt ein RPG spiele, dann finde ich das einfach eine schöne Welt und eine schöne Geschichte und tolle Charaktere. Und warum soll ich die dann nicht auch in einem Buch haben?
Das stimmt.
Die holt man sicher auch leichter als ein Ego-Shooter-Gamer ab.
Das glaube ich auch, weil die sind ja eh schon sehr fantasy-lastig. Und ich glaube, generell kannst du sagen, die Leute, die sich vielleicht auch auf Conventions treffen, um sich über diese Geschichten auszutauschen und sich auch als Cosplayer zu betätigen, weil sie die Figuren auch total gut finden.
Mir fällt gerade was ein, was wäre, wenn man ein Computerspiel hat, also jetzt wirklich so ein Fantasy-Spiel, und dann kann ich in das Buch meinen Charakter reinladen.
Oh, ja!
Das wäre doch super geil.
Das wäre mega geil.
Und dann kann ich, abgesehen jetzt von meiner Open World, wo ich jetzt, also ich denke jetzt an WoW oder so, kann ich mir dann auch noch eine Liebesgeschichte, wenn ich mal nicht vom Computer sitze, lesen.
Total. Das ist eine super Idee.
Das ist natürlich dann schon, was ja auch dann eine ganze Generation beeinflusst. Also jetzt zwar Gamer, aber die halt dann trotzdem irgendwie eine Story durchleben und die auch beeinflussen können.
Ich glaube, das sind tatsächlich ganz bestimmte Typen von Menschen, die darauf Einfluss nehmen wollen. Ich glaube aber, dass es durchaus auch Leute gibt, die halt eben einfach zwar das Gefühl haben, sie sind irgendwie beteiligt, aber bitte nicht so viel Arbeit reinstecken wollen. Also ich denke da zum Beispiel auch an so alternative Storytelling-Formate wie zum Beispiel Hooked. Diese App ist ja in den letzten 1,5 Jahren sehr gehypt worden. Das ist quasi eine Geschichte, die erzählt wird anhand von WhatsApp-Dialogen. Und zwar bist du in deiner Perspektive auf der einen Seite dieses Dialogs und kommunizierst mit anderen. Und durch die Dinge, die dir in diesen Dialogen erzählt werden, entfaltet sich eine Geschichte, die in den meisten Fällen eher so Richtung Krimi, Horror, Suspense geht. Und du machst aber eigentlich nichts selber, außer immer auf diesen Button zu drücken, der refresht, ob jetzt eine neue Nachricht da ist. Also du schreibst nicht selber eine Nachricht und du rufst auch niemanden an oder so. Du hast einfach nur diesen Bildschirm mit diesem WhatsApp-Dialogfenster. Und an sich suggeriert es dir, dass du aktiv am Geschehen teilnimmst, aber du machst ja nichts. Und das Ding ging ab, also hatte Downloadzahlen jenseits von Gut und Böse.
Aber da ist es ja wahrscheinlich weniger, dass man wirklich aktiv ist, sondern dass man einfach diese Situation imitiert und somit ja Immersion und auch Authentizität schafft, weil es ja dann wirklich eine WhatsApp-Story wird, oder?
Genau. Also es war auch zum Teil in Echtzeit. Also wenn dann in der Geschichte eine Stunde Funkstille war mit dem Gegenüber, dann hattest du auf deiner Hooked-App halt auch eine Stunde Funkstille und konntest halt nicht weiter in der Story machen, weil da kam keine Rückmeldung. Und du musstest dann halt auch immer auf andere Leute warten. Hast dann aber auch natürlich, wenn dann was kam, während du gerade nicht in der App was kam, auch die ganz klassischen Push-Benachrichtigungen, damit du ja nicht vergisst, wieder in die Story zurückzukommen. Also es war schon
sehr catchy.
War sehr catchy, wenn ich mich richtig erinnere, auch am Anfang angegeben, ob man männlich oder weiblich ist, damit dann dementsprechend auch die Story personalisiert werden konnte. Aber mehr halt auch dann wirklich nicht.
Das ist ein tolles Beispiel, aber eigentlich ist das ja nicht eine Geschichte, die nur für mich geschrieben wird.
Nee.
Also wenn man jetzt wirklich sagt, die perfekt personalisierte Geschichte ist eigentlich ein Unikat, dann ist das ja sozusagen so eine Schere oder so eine Bandbreite, die sich da eröffnet. Sozusagen, ja. Dass man das einfach den Inhalt auch wieder sehr personalisiert darstellt oder halt wirklich eine Geschichte bekommt, wirklich ein Unikat, das nur die Geschichte habe nur ich, das ist meine Patricia-Story und die hast du hast dann eine komplett andere.
Ja, die Frage ist ja generell, wie individuell sind wir alle wirklich? Also mein Lieblingszitat aus einem Film ever, ever, ever ist ja, als aus das Leben des Brian vor die Menge tritt und am Schluss sagen alle, wir sind alle Individuen. Und einer sagt, ich nicht.
Und der ist das einzige
Individuum. Und der ist das einzige Individuum. Und deswegen frage ich mich halt immer, ja, ich meine, da steckt so viel Wahrheit drin. Wie individuell ist jeder Einzelne von uns wirklich? Es gibt nun mal einfach deckungsgleiche Interessen, sonst könntest du auch keine Gruppen bilden, sonst könntest du nicht mit Schlagworten arbeiten, die Dinge zusammenfassen. Und davon abgeleitet, wie individuell muss sowas tatsächlich sein? Oder ist nicht auch schon eine bestimmte Gruppe etwas total Individuelles, die du halt sonst nicht bedienst? Ich meine, im Moment denken wir, glaube ich, im Verlagswesen so in 80% Mainstream und 20% Special Interest. Es ist total aus der Luft gegriffen, weiß ich auch, kann ich nicht mit Zahlen belegen, aber das ist so das Grundgefühl, das wir haben. Und dann sind wir wieder bei dem, es ist ein Grundgefühl. Wir bräuchten jetzt endlich mal Zahlen, mit denen wir das belegen können. Wie sieht die Zielgruppe eigentlich aus? Und wie ließe sich die clustern, um dann für bestimmte Gruppen zu individualisieren? Weil ich denke, es macht keinen Sinn für 80 Millionen Menschen in Deutschland, plus Österreich und Schweiz natürlich, jeweils das eine 100% perfekte Unikat-Buch zu generieren. Sondern ich glaube, es würde einfach schon helfen, wenn zumindest gewisse Interessen mit abgedeckt sind.
Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass so ein Unikat-Buch nicht einen gewissen Reiz hat. Und so wie man es eben in Fanfiction hat, wo man sich wirklich dann seine eigene Geschichte auch strickt. Ich denke aber, dass es Nische ist. Dass man eben genau diese Vorteile, die wir vorher genannt haben, so dass man sich in eine Geschichte fallen lässt und so weiter, dann eben weniger abgedeckt hat, weil man eben zu aktiv auch ist. Der Mainstream will einfach die passende Geschichte, aber passend im Sinne, es ist einfach ein hundertprozentiger Match mit den Bedürfnissen oder Anforderungen, die ich an ein Buch habe.
Und was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen, Lesen ist ja was total Emotionales und du willst dich ja dann auch in deinen Gefühlen irgendwo äußern und mitteilen. Und ich meine, wem kannst du nach der Lektüre das Buch noch empfehlen oder davon erzählen, wenn niemand anderes dieses genau gleiche Buch lesen kann wie du? Es passt natürlich für dich komplett, aber selbst deine beste Freundin, die ja wahrscheinlich wahnsinnig viel mit dir gemeinsam hat oder dein bester Freund oder dein Lebenspartner, die werden schon wieder andere Feinheiten haben und deswegen kannst du ihnen dieses 100% passende Buch wahrscheinlich nicht empfehlen. Aber ein Buch, das, sagen wir zumindest in den grundlegenden Grundzügen mit einer gewissen Gruppe Menschen übereinstimmt, das kannst du weiterempfehlen. Darüber kannst du reden, da kannst du Rezensionen schreiben, da kannst du deine Mutter anrufen und sagen, du musst unbedingt dieses Buch lesen.
Auf der anderen Seite, das haben auch viele erwähnt, ist es genau das perfekte Geschenk. Weil du kannst natürlich dann ein personalisiertes Kinderbuch zum Beispiel super der Enkelin schenken, weil das ist dann ein Geschenk, das nur für sie gemacht ist, da wo ja auch dann eben dieser Gedanke dahinter zählt und die Personalisierung.
Wobei bei Kindern natürlich auch noch der Aspekt mit rein spielt, dass ja gerade in der kindlichen Entwicklung das Erkennen, dass ich ein Individuum bin, ja ein wesentlicher Entwicklungsschritt ist, der durch sowas ja unterstützt werden kann.
Aber ich finde es auch spannend bei Erwachsenenromanen, weil wir haben zum Beispiel einen Autor, der hat gerade eine Krimireihe und jetzt mal unabhängig vom Inhalt hat er immer einen Titel, der so aufgebaut ist, dass er einen Vornamen hat und dann zum Beispiel nur Gisela sang schöner. Und das ist ein Marketingwert. Er hat erzählt, ganz, ganz viele kaufen das als Geschenk, weil sie eine Gisela kennen. Und die würden den Roman nicht kaufen, wenn da jetzt Horst dort stehen würde.
Okay, das
oder kein Name.
Also man kann diesen Namen anpassen?
Nein.
Also er macht die Reihe jedes Mal mit einem anderen Namen?
Genau.
Ah,
aber
okay. Aber
theoretisch könnte man das natürlich so machen. Man könnte sagen, ja, Danny R. Wood sollte nicht das vorgeben, sondern man kann dann einfach den Namen der Person, da muss man natürlich dann wieder auf das Geschlecht aufpassen, dann einfach vorgeben.
Ja, wobei bei Krimi hätte ich jetzt auch Sorge. Ich meine, du weißt ja dann immer nicht, ist der Name, der vorne draufsteht, der des Opfers. Ich möchte jetzt, glaube ich, nicht einen Krimi auch kaufen, wo ich umgebracht werde.
Nicht kaufen, verschenken. Ja, das ist dein Argument.
Ja, das heißt,
das würde man dann der Schwiegermama
hat schon eine okay, wie hieß der Autor nochmal?
Ich werde ihm auf alle Fälle vorschlagen, ob er das nicht anpassbar macht.
Ja, ich fände das eine großartige Idee. Man könnte dann bei ihm auf der Webseite könnte man dann eine kurze E-Mail schreiben und dann brandet er dann quasi einmal kurz den Umschlag auf dich. Herrlich. Ich bin sofort dabei.
Genau. Also es funktioniert dann schon, auch nicht nur für Kinderbücher.
Das klingt ja jetzt alles total positiv und naja, zum Teil zwar ein bisschen utopisch, aber vielleicht jetzt auch gar nicht so weit weg. Jetzt spiele ich nur ungern den Miesmacher hier in der Runde, aber es gibt doch bestimmt auch Aspekte, die wir jetzt noch nicht bedacht haben, die vielleicht sich mit den Gefahren beschäftigen, wenn man zu sehr personalisiert.
Definitiv. Da kamen auch einige, obwohl eigentlich der Grundtenor definitiv war, dass Personalisierung sehr wichtig ist, haben die auch Gefahren oder Probleme genannt, wie zum Beispiel Hermann Eckel.
Die eigentliche Herausforderung, dieses beides hinzukriegen, irgendwie passgenaue Empfehlungen oder bei denen es eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es meine Interessen oder meinen Geschmack auch wirklich trifft. Und gleichzeitig aber auch noch Neuentdeckungen zu ermöglichen. Ich glaube, das ist so dann die nächste Stufe der Entwicklung. Also wir sind, glaube ich, aber noch nicht mal da, also diesen ersten Schritt für gut zu schaffen, aber den zweiten Schritt zu schaffen, klar, um nicht dann auch noch so wie bei Facebook und so weiter, nicht auch noch so Shopping-Bubbles zu schaffen, wäre definitiv der Anspruch.
Und genau da sehe ich auch nochmal eine große Diskrepanz. Zum einen, dass man eben das, was wir vorher schon hatten, individuell sein möchte. Und dann aber gleichzeitig im Mainstream landet, weil halt alle individuell sein möchten. Und das hat auch Bastian erzählt, dass das dadurch, dass vor allem die junge Generation in Bezug auf Instagram und so weiter ja immer sehr individuell darstellen möchte, aber dadurch, dass sie sich orientieren an Influencern, ja dann auch wieder alle gleich aussehen.
Und die Influencer ja wiederum auch ihre Dinge, die sie präsentieren, ja doch auch wieder von Industrien zur Verfügung gestellt haben, die für alle wiederum das Gleiche herstellen. Und am Schluss tragen alle die gleiche Karl Lagerfeld-Bluse, nur der eine halt mit einem dunklen Blazer und der andere mit einem Schal drumherum.
Und in der Buchbranche dasselbe. Dann lesen auch alle diesen einen Roman, weil auch diese personalisierten Einstellungen, so granular sie auch sein mögen, sich ja auch immer decken werden, weil natürlich wollen fast alle günstige Bücher haben und wollen viele eine ganz klassische Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau haben.
Mit einem Happy End im besten Falle.
Ja, genau. Also wenn sich dann eben diese ganzen tollen Kriterien, die man öffnet oder ein Dashboard einlegt und dann aber tatsächlich alles immer gleich bleibt und die Gewohnheiten dann auch gleich sind, dann ist es ja auch wieder nichts Individuelles.
Ich meine, nur aus diesem Grund verkauft sich ja wahrscheinlich im Moment auch eine gewisse Spitze an Büchern immer gut, weil sie eben genau diesen Mainstream bedienen. Auch wenn die Bücher an sich jetzt nicht komplett deckungsgleich sind, aber die Grundelemente sind halt einfach immer dieselben. Wobei aber ich trotzdem nach wie vor großes Potenzial sehe, dass eben Nischengruppen sich viel besser aufgehoben fühlen würden, wenn wir eben gewisse Personalisierung anbieten könnten.
Genau, die vielleicht aber, um dem entgegenzuwirken, dann immer auch gesteuert sind, dass man dann trotzdem nochmal sagt, hier sind deine persönlichen Empfehlungen, aber ich habe hier nochmal zum Beispiel Buchhändlerempfehlungen oder Neuerscheinungen, die dann aber auch natürlich nicht komplett dem Kundenprofil widersprechen dürfen. Mhm. Da muss man halt dann eben genau diese Balance finden, dass trotzdem dann noch angenommen wird und nicht dann eben zu diesen negativen User Experience führt. Und dann ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, man hat dann eben diese ganzen Daten und hat ein Profil erstellt. Das führt natürlich dann, das sehen wir ja heute auch schon, zu der großen Angst, dass man überwacht wird oder dass halt dann diese Daten auch missbraucht werden. Zum Beispiel Norbert hat dann von Dark UX-Triggern gesprochen.
Wenn du dir Dark UX-Trigger anguckst, wird es ja zum Negativen verwendet. Wenn ich weiß, wie du tickst, wenn ich genau weiß, dass du zum Beispiel eine Impulskäuferin bist, dann spiele ich dir natürlich die Trigger rein, die deinen Impuls fördern. Wenn ich weiß, dass du jemand bist, die auf Sicherheit ist oder auf Qualität ist oder auf Schnelligkeit, also keine Ahnung, dir fehlt dein Handy runter, du brauchst es innerhalb von einer Stunde, dann zählt für dich nicht der Preis und nicht irgendwas, sondern zählt Geschwindigkeit. Wenn ich diese Trigger kenne bei dir, dann kann ich die natürlich auch gegen dich ausnutzen.
Oh krass, der Gefahr war ich mir überhaupt nicht bewusst. Bin natürlich auch technisch nicht so in der Materie drin und es ist schon ein harter Stoff. Gerade solche Themen darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Und in unserer heutigen Zeit sind Daten natürlich ein sehr, sehr wertvolles Gut, kaum mit Geld aufzuwiegen. Das sieht man ja auch in den ganzen dubiosen Firmen, die sich mit Datenfarming beschäftigen. Was natürlich meine Idee eben von einer utopischen Branchenlösung, an der alle Verlage beteiligt sind und der Buchhandel noch mit einzahlt und so, schon wieder zu einem sehr gefährlichen Konstrukt macht. Weil natürlich würden sich dann bestimmt relativ schnell irgendwelche großen Marketingfirmen damit einkaufen wollen, um die Daten auch für sich nutzen zu können. Und dann irgendwann klopft dann wahrscheinlich auch noch Amazon an und sagt, ja, die haben doch eh alle ein Konto bei mir, lasst uns das auch zusammenführen. Und irgendwann geht's dann auf andere Bereiche des Lebens über und dann sind wir in einer sehr, sehr rasanten Entwicklung, dann vielleicht irgendwann bei dem, was in China passiert. Social Scoring und alles läuft auf ein Datenkonto und du kannst alles nachvollziehen. Das wäre jetzt so eine negative Utopie, die man daraus ableiten könnte.
Die Lösung wäre entweder eine Ethikkommission, die das sozusagen auch in Bezug auf Empfehlungen beeinflusst, oder dann natürlich ganz klar die Gesetze, so wie es ja auch die DSGVO, wir haben es heute auch genannt.
Yay! Unser Unwart. Bullshit Bingo!
die dann die Kunden dann auch schützt und da auch einen Rahmen schafft.
Ich würde sagen, ich bin da wahrscheinlich ein atypischer Konsument, da ich Personalisierungen intrusiv finde. Also da wird mir bewusst, dass ich sozusagen als Konsument angesprochen werde und in meinem Bedürfnisverhalten auf eine gewisse Art und Weise manipuliert werden soll. Deshalb deaktiviere ich derartige Individualisierungsmöglichkeiten, ob im Netz oder über Einkaufskundenbindungssysteme grundsätzlich. Also ich selbst empfinde es nicht als Vorteil.
Ja, das ist auch was, was ich immer wieder höre, dass Leute, die sich tatsächlich sehr intensiv mit dieser Materie beschäftigen und damit auch ihren Lebensunterhalt zum Teil verdienen, dass genau diese Leute sich natürlich dann von Facebook abmelden oder nie angemeldet haben und sämtliche Plattformen meiden, wo irgendwie Daten über sie gesammelt werden können. Sie selbst aber natürlich ganz viel Wissen darüber ansammeln, über die Daten von anderen Menschen. Das ist auch sehr interessant.
Kenne ich auch ein paar. Ich glaube, teilweise bin ich auch so.
Hey, aber du bist auf Facebook.
Ja, aber auch nur aus beruflichen Gründen. Also da wäre ich dann auch manchmal skeptisch. Ich glaube, diese Angst, die ist einfach da. Und die ist gerade bei den Generationen da, die das vorher kannten. Ich denke mal, da gibt es ja auch Studien, dass sich gerade die, die sehr aktiv ihre Daten hergeben, auch diese Ängste gar nicht haben. Das kann man aber natürlich auch, wenn man personalisierte Inhalte anbietet, dass man es halt klar kommuniziert und sagt, ja, wir schützen eure Daten dennoch, es ist alles anonymisiert und so weiter. Man kann eben diese Mechanismen, die auch die DSGVO verpflichtend voraussetzt, dass man halt das Recht auf Löschung zum Beispiel oder Auskunft, dann ist es ja vielleicht auch nicht mehr so ein Angstthema. Weil kommen wird. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Jetzt haben wir uns so viele angehört. Aber das ist so meine Meinung. Ich glaube, verhindern können wir die Personalisierung nicht, ohne dass wir den Zug verpassen.
Das stimmt. Und deswegen haben wir auch das Zitat von Ralf ganz an den Anfang dieser Folge gesetzt, weil er ja das quasi auch schon zusammengefasst hat, was wir jetzt diskutiert haben. Wir können es eigentlich kaum erwarten und auch kaum aufhalten. Wir wissen nur noch nicht, wie lange es dauert.
Beziehungsweise ist es ja vielleicht auch schon da.
Stimmt. Deswegen der Aufruf an euch, falls ihr schon Beispiele habt für gelungene Personalisierung in der Buchbranche, Verlagsbranche oder allem, was irgendwie daran anknüpft, würden wir uns sehr über Hinweise freuen. Wir würden das dann auch weitertragen. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.
Mich würde interessieren von unseren Zuhörern, ob sie generell für die Personalisierung oder dagegen sind. Weil das ist ja jetzt nur so meine Meinung, aber vielleicht sehen das die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz anders.
Da wäre ich auch sehr gespannt drauf. Und dann sind wir, glaube ich, auch am Ende dieser Folge angekommen. Ein kleiner Ausblick noch auf unsere nächste Folge. Am 8. Februar 2019 findet der Peer Group Day der IG Digital statt, in dessen Kontext ja auch dieser Podcast aufgenommen wird. Wir werden uns auf dem Peer Group Day damit beschäftigen, was die Arbeit der IG Digital eigentlich ausmacht und wie die Peer Groups sich aufstellen. Wer von euch Interesse hat, eventuell an einer der Peer Groups der IG Digital mitzuarbeiten, ist herzlich eingeladen, an diesem Tag nach München ins Werk 1 zu kommen. Nähere Infos zu dem Veranstaltungsort und zur Anmeldung findet ihr auch in den Shownotes.
Wir sind natürlich auch dann vor Ort und wir sind auch am darauffolgenden Tag da. Da ist dann nämlich das IBO-Camp und von dem IBO-Camp werden wir uns dann auch wieder ganz viele Experten holen und die interviewen.
Welche Themen genau das sein werden, davon könnt ihr euch überraschen lassen, denn das IBO-Camp findet zum Teil als Barcamp statt. Das heißt, wir wissen noch gar nicht so genau, was dort eigentlich alles besprochen wird, sind deswegen sehr gespannt und ihr dürft es auch sein. So, und damit sagen wir an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Patricia für das tolle Gespräch und dass sie die vielen Stimmen auf der IBO-Konferenz in München eingefangen hat.
Sehr gerne, auch danke für deinen Input und den Keks.
Und den personalisierten Keks für unseren Podcast Buch und Kekse. Macht es gut, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.